Ja, schönen guten Morgen nochmal alle miteinander. Ich habe euch ein Gleichnis mitgebracht von der Vergebungsbereitschaft. Der Schalksknecht, das hat mir so nicht gefallen. Ich denke, das hört sich besser an, denn um Vergebung geht es. Matthäus 18, 21 bis 35. Da tat Petrus ihn zu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.« Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl der Herr, befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Soweit der Text. Wie wir sicher schon gemerkt haben, das Hauptthema dieses Textes ist die Vergebung. Mit dem Vergeben taten sich wohl auch die Menschen schon zu Jesu Lebzeiten besonders auch schwer. Vergeben fällt uns in besonders den Fällen schwer, wenn jemand hintereinander, ich muss hier nochmal umbauen, irgendwie geht das nicht so. Entschuldigung. So geht das besser. Auch nicht. Was ist heute los? Ja. Wenn jemand mehrfach hintereinander an uns schuldig wird, dann fällt das ein bisschen schwer. Und dann ist die Geduld mit dem anderen sehr schnell erschöpft. Dem eigenen Versagen gegenüber sind wir da häufig etwas nachsichtiger. Und so wird gerade dabei oft mit zweierlei Maß gemessen, ohne dass das so richtig uns auffällt oder bewusst wird. Uns erscheint die Schuld der anderen oft riesengroß und die eigene wird manchmal eher heruntergespielt. Petrus stellt in unserem Text Jesus eine Frage. Es ist die Frage nach der Vergebung und ob es ausreicht, wenn wir unserem Nächsten 7-mal vergeben. Petrus hatte an sich so ein recht ungeduldiges, forsches Temperament Und eigentlich hatte er sich mit 7 Mal schon eine ganze Menge vorgenommen. Sicher war er völlig davon überzeugt, dass sein Vorschlag schon große Geduld zeigte gegenüber seinen Mitmenschen. 7 Mal, das ist doch schon eine ganze Menge, oder? Sind wir nicht oft schon beim 3. Mal ungeduldig und sagen, jetzt reicht's aber? Doch Jesus gibt dieser guten Meinung über uns selbst hier einen gewaltigen Dämpfer. Er antwortet, ich sage dir nicht 7 Mal, sondern 70 mal 7. Im Klartext, immer und immer wieder. Ich kann mir gut das Entsetzen vorstellen unter den Jüngern und Zuhörern über diese Forderung. Jesus begründet dann seine Aussage, indem er ihnen ein Gleichnis erzählt. Oft unter der Rubrik das Gleichnis vom Schweigsknecht. Die tiefste Ursache für Vergebungsbereitschaft liegt im Erbarmen Gottes uns gegenüber. Das mit dem 7-mal hätte uns ja irgendwie noch in den Kram gepasst. Dann könnten wir für unsere Mitmenschen eine Strichliste anlegen und leicht ablesen, wenn das maßvoll ist. Bei 7 nämlich. Aber Jesus lenkt mit seiner Geschichte unseren Blick weg von der Schuld der anderen auf unsere eigene. Er erzählt in seinem Gleichnis von einem Mann, der sich völlig überschuldet hatte. Seine Schuld war ungeheuer groß, dass er sie in seinem ganzen Leben nie hätte mehr abzahlen können. Ein Talent war die damals größte Geldeinheit und entsprach 6.000 Denar. Ein Denar war wiederum der Arbeitserlös für einen Arbeiter für einen Tag. Also, wenn hier von 10.000 Talenten die Rede ist, war das eine ungeheure Summe. Umgerechnet in Tageslöhnen 60 Millionen. So alt wird keiner. Kein Mensch konnte das in seinem Leben je abarbeiten. Es fällt nicht schwer, im Gleichnis zu erkennen, dass es hier um unsere Schuld vor Gott geht. Keiner von uns ist in der Lage, diese Schuld vor Gott aus seiner eigenen Kraft zu begleichen. Diese Erkenntnis muss allerdings erst in uns wach werden, denn viele Menschen meinen, sie wären doch ganz in Ordnung. Und dann vergleichen sie sich vielleicht mit einem oder anderen, der es noch schlimmer in ihren Augen tut. Doch Gottes Wort sagt uns etwas ganz anderes, zeigt aber auch zugleich einen Ausweg, nämlich den Ausweg der Gnade. In Römer 3, 23 und 24 lesen wir, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Alles Geld und alle Werte dieser Welt sind nicht in der Lage, unsere Lebensschuld zu begleichen. Und Gott urteilt in seiner Endabrechnung durchaus gerecht, denn das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. 1. Mose 8, 21b. Da kommt so einiges im Laufe des Lebens zusammen. Gedanken, Worte, Taten. Und das können wir nicht beschönigen. Wer hat nicht schon mal dem anderen Verkehrsteilnehmer, der ihn die Vorfahrt vielleicht genommen hat, böse bedacht? Irgendwie ist, wenn man sich ein bisschen aufregt, ja auch berechtigt, aber manchmal sind wir recht nachtragend. Und dann haben wir so Gedanken, die wir lieber nicht auf der Leinwand sehen würden. Ihr vielleicht nicht, aber sowas soll vorkommen. Oder Worte. Wie schnell sagt man mal ein unbedachtes Wort und der andere ist verletzt. Wir merken vielleicht gar nicht, was wir angerichtet haben. Taten. Wir meinen es manchmal gut und machen es doch schlecht. Ich kann jetzt nicht nur Beispiele bringen. Uns fallen sicher alle welche ein. Auch der Mann in seinem Gleichnis, in unserem Gleichnis, war in einer sehr aussichtslosen Lage. Er hatte eine Menge Geld veruntreut. Der Urteilsspruch des Königs würde ihn Kopf und Kragen kosten und seine Familie total zerstören. In damaliger Zeit wurde die ganze Familie eventuell verkauft, wurden Sklaven. Und der Erlös wurde dann zur Begleichung benutzt. Hätte natürlich auch hinten und vorne nicht gereicht. Und so tut dieser Mann das einzig Richtige. Er bittet seinen Herrn um Erbarmen mit ihm. Und sein Herr hat eine mitleidige Stunde und ist innerlich sehr bewegt. Er erlässt ihm diese große Schuld und erspart ihm auch das Gefängnis und die Sklaverei. Genau so handelt Gott in unserem Leben, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Denn Gott vergibt uns die Schuld, wenn wir ihn von Herzen darum bitten. Matthäus 7,7 ist so ein Vers, den sollte man auswendig können. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ein schöner Vers. Wir dürfen bitten. Wir dürfen zum Vater kommen. Da gibt es nicht eine Stunde, wo er sagt, Anrufbeantworter ist angeschaltet. Sondern er ist immer da. Er hat ein Ohr für uns. Und vor allen Dingen ein offenes Herz. Von diesem göttlichen Erbarmen leben wir als Menschen, die an die Erlösung Jesu Christi glauben, durch ihn. Das unterscheidet uns von denen, die meinen, dass sie Gott in ihrem Leben nicht brauchen. Uns, die wir Gottes Gnade in Anspruch nehmen, ist die Schuld vergeben und wir haben nun, das ist das Allerschönste, Frieden mit Gott. Diesen Frieden kannst du nicht kaufen. Viele Menschen haben alles, was sie haben können nur, aber sind unruhig. Unruhig bleibt das menschliche Herz, sagt Augustinus einmal, bis es Ruhe findet oder Frieden findet in Gott. Zur Ruhe kommt. Wir leben in einer hektischen Zeit. Gott hat es sich nicht leicht gemacht, uns diesen Frieden zu schenken, diese Schuld zu erlassen, sondern er hat uns durch Jesus Christus selbst dafür den Preis bezahlt. Es ist ihm teuer zu stehen gekommen. Ein hoher Preis, sagt die Bibel. Denn allein das an unserer Stelle vergossene Blut Jesu Christi konnte und kann unsere Schuld hinwegnehmen. In Römer 5, 8 und 9 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Echtes Christsein ist ein dankbares Leben unter Gottes vergebender Gnade. Ein großes Geschenk an uns alle. Auch als Gläubige machen wir nicht alles richtig. Oder meint einer das? Der kann sich melden, dann müssen wir hinterher noch mal miteinander sprechen. Ja, Gott versucht uns in großer Geduld immer wieder durch seinen Heiligen Geist, ja, zu korrigieren. Wir sind Werdende. Und auch das Glaubensleben muss wachsen, in unserem Denken, in unserem Reden und Tun sich verändern. Das geht nicht immer gleich von heute auf morgen. Manchmal merken wir dann, dass wir wieder ein bisschen von der Spur abkommen oder auch ein bisschen mehr. Und da müssen wir umkehren. Unsere Straße zu Hause ist eine Sackgasse am einem Ende. Da ist ein Wendehammer und da muss man umdrehen und zurück. Die Leute, die da wohnen, brauchen natürlich nicht umdrehen, die fahren dann in ihrer Garage. Aber ja, Sackgassen gehen eben nicht weiter. Heute war es hier der Berg, der hinter der Elbe kommt und dem Elbe-Seitenkanal. Butterberg heißt er. Ah ja. Gut, der war dicht. Und da musste ich dann die Ecke da noch durch die Altstadt hubbeln, bis es mal wieder rechts rauf ging. Deswegen waren wir ein bisschen knapp hier. Ja, so geht das. Wir sind unterwegs und manchmal ist unser Leben auch ein bisschen holprig. Aber Gott möchte uns verändern in unserem Verhalten, untereinander, zu den Mitmenschen, zum Nächsten, in der Familie, wo überall, Arbeitsplatz. Und es fällt uns manchmal schwer, zu vergeben, geduldig zu sein, wenn uns Unrecht widerfährt. Wenn wir wieder einmal bitter enttäuscht oder ärgerlich auf jemand sind, was ist dann hilfreich? Es hilft in solchen Situationen ungemein, dass wir uns an die Güte Gottes, die wir erfahren, erinnern und selbst anfangen, vergebungsbereit zu sein. Aber es gibt da auch noch ein zweites Problem. Gnade wird uns geschenkt, aber wir müssen sie auch annehmen. Manche Menschen tun sich schwer damit, Gnade anzunehmen. Und wenn wir genau hinschauen, dann tut das dieser Mann im Gleichnis auch. Er hat im Grunde um Zahlungsaufschub gebeten. Sein Herr aber sieht, wie ganz unmöglich eine Rückzahlung dieser ungeheuren Schuldsumme war. Und auch wenn er sich sein ganzes Leben abstrampeln würde, er würde es nicht schaffen. Gedanklich hat der Schuldner diesen Schuldenerlass aber noch nicht richtig angenommen. Und so geht es leider Menschen oft auch im Glaubensleben. Sie haben den Sinn von vergebender Gnade und Liebe noch nicht richtig erfasst. Sie wollen ihre Schuld immer noch irgendwie aus eigener Kraft abarbeiten. Sie wollen sich nichts schenken lassen, weil sie dafür ja ihren Stolz beiseite legen müssen. Und so versuchen sie durch gute Werke Pluspunkte bei Gott zu sammeln. Ich kann aber nicht in meinem Leben, so wie ein Kaufmann, soll und haben gegeneinander aufrechnen. Keine Schuld wird dadurch ungeschehen, wenn ich ersatzweise mal was Gutes tue. Das ist eine falsche Sichtweise von Gnade. Gnade ist ein freies, unverdientes Geschenk unseres Gottes an dich und mich und jeden, der es annehmen möchte. Aber auch die Bedeutung von guten Werken wird missverstanden. Mit guten Werken kann man sich den Himmel nicht verdienen. Sie sind nur eine Folge davon, dass wir nun zu Gott gehören. Auswirkungen unserer Gotteskindschaft, Auswirkungen der Liebe, die wir empfangen, und der Gnade und der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Wer dagegen Gottes Gunst verdienen will, der ist im Grunde nur zu stolz, sich beschenken zu lassen von unserem liebenden Vater im Himmel. Und deshalb bemühen sich solche Menschen dann krampfhaft, ihre Schulden irgendwie abzuarbeiten und die Schulden anderer einzutreiben. Wo Menschen zusammen sind, werden sie auch aneinander hier und da schuldig. Da, ja, gibt es Reibung, da gibt es Missverständnisse, da gibt es Verletzungen. Ja, wenn wir versuchen, das abzuarbeiten oder einzutreiben, dann kennen wir keine Gnade mit dem Nächsten. Und genau das geschieht hier in diesem Gleichnis. Dem Mann wurde so viel erlassen. Und eine kleine Summe, die ihm sein Mitknecht, Mitbruder, wie auch immer, schuldig war, die versucht er nun einzutreiben, ohne dass er sich erbarmt, ohne dass er Mitleid hat. Er wird scheinbar sogar handgreiflich und er lässt seinen Nächsten einsperren. Statt Schulden zu erlassen und zu vergeben, ist er nachtragend, rechnet auf. Manche Leute stapeln das Versagen und die Schuld ihrer Mitmenschen über einen langen Zeitraum. Die haben irgendwie ein sehr gutes Gedächtnis in dieser Hinsicht. Die wissen noch, was vor 10 Jahren alles war. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber man tut sich damit keinen Gefallen. Denn wir ignorieren die Bitte im Vaterunser, die Jesus in diesem Gebet seinen Jüngern und seinen Nachfolgern beigebracht hat. Matthäus 6,12: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, heißt es eigentlich, urtextlich. Nicht, es ist in meinem Belieben gestellt, sondern haben, wirklich, vollzogen die Vergebung. Und hier wird deutlich, Gott hat in seiner Weisheit Vergebung und Vergebungsbereitschaft aneinander gekoppelt. Wir blockieren uns selbst in unserer Gemeinschaft mit Gott, wenn wir anderen nicht vergeben. Da steht was im Wege. Weil wir die erfahrene Barmherzigkeit unseres Gottes mit Füßen treten. Durch Unbarmherzigkeit und Nichtvergeben entstehen außerdem negative Reaktionen. Ich zähle mal ein paar auf. Groll, Hass, Bitterkeit. Und all das führt zur Unversöhnlichkeit. Und so laden wir auf uns selber Schuld. Außerdem tun wir die Arbeit des Teufels. Er ist der Verkläger der Brüder und der Mitmenschen. Es ist seine Arbeit und es ist seine liebste Aufgabe, Menschen wegen ihrer Schuld zu verklagen. Erst verführt er sie und dann klagt er sie an. Es gibt auch falsche Schuldgefühle, um uns zu entmutigen. Wenn Schuld schon vergeben ist und darunter eigentlich steht, bezahlt mit Christi Blut, und er holt sie wieder hervor. Ach, du hast doch da und da schon versagt oder so ähnlich. Doch es gibt eine gute Nachricht. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann hat Satans Anklage keine Grundlage mehr. Römer 8, Wieder ein Vers oder zwei Verse eigentlich, 33 und 34, die man auswendig können sollte. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, der vielmehr auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Und ein ähnlicher Vers in Offenbarung 12,10, da ist vom Verklagen des Verklägers die Rede, dass er verworfen wurde. Und da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Er ist auf die Erde geworfen und treibt sein Unwesen. Ich denke, wir brauchen nur Zeitung lesen, Nachrichten hören. Dann erkennen wir das deutlich. Durch Unvergebenheit sind wir aber auch nicht im Willen Gottes und machen uns selbst unglücklich. Wir tun dadurch Unrecht, nämlich eigentlich das Geschäft des Teufels, so habe ich es schon gesagt, und geraten unter Folterknechte. Diese Folterknechte heißen Groll, Hass, Bitterkeit. Sie wollen das Leben zerstören. Die Menschen, die daran festhalten, merken das erst gar nicht, aber sie reiben sich selber auf. Das geschieht, wenn wir diese böse Grundhaltung des Nicht-Vergeben-Wollens nicht aufgeben. Groll und Bitterkeit verursachen auch körperliche und seelische Krankheiten. Und sie verändern auch den Charakter. Menschen werden dadurch isoliert, misstrauisch, zynisch, selbstbezogener. Und so verlieren sie immer mehr die Fähigkeit zur Gemeinschaft, was zerstörerisch sich auf ihr Leben auswirkt und auch auf ihre Umwelt, auf das Leben anderer. Wollen wir warten, oder was denkt ihr? Ja, es gibt dafür nur ein Heilmittel, die Schuld erkennen, eingestehen und auf der Basis von Vergebung mit Gott und Menschen ins Reine kommen. Viele werden jetzt sagen, das ist leichter getan oder gesagt als getan, aber ich bin doch so verletzt worden. Aber wir dürfen diese Verletzung dem Herrn hinhalten. Er ist imstande, diesen Schaden zu heilen. Er heilt zerbrochene Herzen. Manchmal ist es schon in der Kindheit oder Jugend. Man fühlt sich ungerecht behandelt. Man ist vielleicht auch ein Außenseiter und andere hänseln einen und. Ja, ich denke, jeder, vielleicht nicht jeder, aber viele haben solche Verletzungen. Und das ist wichtig, dass wir, ja, was machen wir mit solchen inneren Verletzungen, die wir vielleicht schon in der Kindheit, vielleicht im Schulalter oder auch sonst durch Partnerschaften davongetragen haben. Es ist wichtig, dass wir damit mit diesem zerbrochenen Herzen zu Jesus kommen. Dass wir, ja, ihm diese Wunden hinhalten. Dass wir nicht nachtragen, sondern vergeben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Auch wenn es vielleicht immer noch weh tut. Aber dann darf ich sagen, Herr, ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine vergebende Gnade, dass ich über diese Hürde des Erzürntseins, des Nachtragens, der Bitterkeit hinwegkomme. Alle diese Verletzungen dürfen wir getrost dem Herrn hinhalten. Er heilt zerbrochene Herzen. Auch das Vergeben müssen wir nicht aus eigener Kraft, sondern wir dürfen Jesus um Kraft und Liebe zum Vergeben bitten. Wir dürfen sagen, Herr, ich möchte so gerne. Du weißt, mir fällt es noch schwer, aber ich bitte dich, schenke mir diese Liebe. Die anderen müssen nicht, wenn sie dir was angetan haben, jetzt gleich deine besten Freunde werden. Aber man darf miteinander in Liebe umgehen. Und vielleicht wächst dann etwas durch die Gnade Gottes und die Liebe Gottes, ausgegossen durch den Geist Gottes in unsere Herzen, dass auch wieder, ja, man mit dem anderen besser klarkommt, dass die Ecken und Kanten nicht mehr so wehtun. Ich glaube, ich habe es schon einmal hier erzählt, als ich in einer kaufmännischen Lehre war, das war bevor ich ins Verkündigungsdienst ging, gab es eine Abteilung mit einem Vorgesetzten, der war schwierig. Der war schwierig zu nehmen und keiner wollte so recht in die Abteilung, aber alle Lehrlinge mussten da mal hin. Und ja, für mich kam auch die Zeit und ja, wir haben dann auch einige Reibungspunkte zunächst gehabt, aber ich habe immer wieder versucht, in Liebe mit ihm auszukommen. Und nach einer gewissen Zeit hatten wir uns angenähert und kamen miteinander zurecht. Gott kann, ja, aus solchen schwierigen Verhältnissen etwas Gutes machen. Wir müssen das nicht alles in der eigenen Kraft bewältigen, sondern wir dürfen bitten, und empfangen, suchen und wir werden finden und anklopfen beim Herrn und er wird die Tür öffnen. Je eher wir damit anfangen, umso besser. Eine gute biblische Regel lautet, zürnt, man kann schon mal ärgerlich werden, es gibt ja Gründe, also wirkliche Gründe, aber und sündigt dabei nicht, steht dann. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel dabei keinen Raum. Ich bin gleich fertig. Das steht in Epheser 4, 26, 27. Durch Vergebung an unseren Mitmenschen tun wir uns selbst etwas Gutes. Wer das begreift, dem fällt es auch leichter. Ich tue mir nämlich auch was Gutes, nicht nur dem anderen. Und hier werden wir dann auch Jesus ein wenig ähnlicher. Stück um Stück, wenn diese vergebungsbereite Liebe Jesu Christi anfängt, unsere Herzen zu regieren. Das wirkt sich dann auch nach außen hin segensreich aus. Unser ganzes Umfeld wird es spüren, die Familie, die Gemeinde, das Miteinander in der Nachbarschaft, und am Arbeitsplatz. Auch bei den Nachbarn ist es manchmal schwierig. Aber manchmal kommen dann auch Zeiten, wo man sich annähert. Vielleicht ist es der Hund, der gestreichelt werden will, oder ja, der andere hat ein Problem und du sagst, Mensch, soll ich mal für dich beten? Die meisten Menschen nehmen Gebet, Fürbitte gerne an. Habe ich erlebt. Und darum viel Segen beim Ausprobieren. Amen.